gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up. Michael Jackson eröffnet diese besondere Episode des Travelholics Podcast. Man in the Mirror, der kam 1987 raus, war aus seinem 7. Album Bad. Und wenn man ihn heute anhört, ist er aktueller denn je und extrem politisch. Wir haben ihn benutzt als Intro für den Live-Podcast, den ich produziert habe auf den VIR Innovationstagen 2025 in Berlin, wo ich mit drei Journalisten auf der Bühne diskutiert habe. Rausgekommen ist ein Gespräch, zu dem ich gerne einlade. Und wie immer ist das der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten. Denn wir reden mit den Profis.
Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch. Herzlich willkommen in Berlin. Danke, danke, danke. Danke und an alle Zuhörenden jetzt draußen an den Lautsprechern und unter den Kopfhörern. Das war natürlich nicht abgesprochen. Das ist spontaner Applaus gewesen für ein Thema, was wir uns aneignen wollen. Das heißt, die Reisebranche im Reality Check, wie sie wirklich ankommt. Weil wir nämlich festgestellt haben, in vielen Diskussionen, und ich sehe das auch hier in diesem Auditorium, es gibt viele Menschen, die ich immer wieder sehe. Das heißt, wir sind schon lange untereinander. Wir reden untereinander, miteinander, aber wir schauen manchmal nicht so richtig, wie schauen denn die anderen auf uns? Wie schauen die Konsumenten auf uns? Und deswegen habe ich mir gedacht, ich lade Leute ein, die damit zu tun haben, Konsumenten mit Informationen zu besorgen oder zu versorgen und mit Konsumenten sich auszutauschen. Das sind Journalisten, die arbeiten bei der Deutschen Presseagentur, bei T-Online in der Redaktion, und wir haben den Ehrenpräsidenten der Reisejournalisten bei uns. Insofern hole ich die nacheinander auf die Bühne. Jeder begrüßt mit einer These zu seinem Thema, und ich freue mich sehr, ihn als Ersten begrüßen zu dürfen. Hier ist Tom Nebe von der dpa. Hi Tom.
Hallo.
Dein Mikro ist an.
Ja, sehr schön.
Dein Mikro ist an. Tom, du hast gesagt, eingangs in deiner These, die du mir vorab geschickt hast, das ist übrigens das Einzige, was abgesprochen wurde, dass der Mensch wichtiger ist als die Maschine.
So kann man es sagen, ja.
Dass du die Emotionalität in der Reiseindustrie extrem wichtig findest.
Ja, und vor allen Dingen auch der Service, der dem Reisenden geboten wird. Ich komme ja aus der Ratgeber-Ecke der Deutschen Presseagentur. Das heißt, das, was mich vor allen Dingen beschäftigt, sind Probleme, auf die Reisende während ihres Urlaubs treffen können und wie die Probleme gelöst werden können. Und deswegen glaube ich eben, dass so Service und Vertrauen auch in Zeiten von zunehmender Automatisierung, von künstlicher Intelligenz, dass es ein großer Trumpf bleiben wird und den man, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf.
Wenn jetzt der Mensch die Reise retten soll, wir aber gleichzeitig hier sehr viel über Innovation und KI sprechen, wie geht das in deiner These zusammen?
Ich glaube, die Chancen, die KI bietet, sind groß in dem Bereich, aber man muss es halt irgendwie so zusammen verknüpft kriegen, dass am Ende der persönliche Kontakt noch bestehen bleibt, dass eben der Reisende trotzdem am Ende noch das Gefühl hat, er hat eine persönliche Betreuung, hat eine menschliche Betreuung, und er hat vor allen Dingen auch eine Betreuung, die ihm auch hilft. Und ich glaube, da ist der Mensch immer noch unverzichtbar. So weit ist dann die KI in vielen Punkten noch nicht. Sie ist ja eher ein Unterstützungstool für die Menschen auf Seiten der Reisebranche, die eben dann den Urlaubenden helfen. Aber sie kann es, glaube ich, noch nicht allein.
Es ist natürlich spannend, wenn ich als Konsument dann selber mit Chatbots kommuniziere und gar nicht mehr weiß, wer sitzt da jetzt wirklich und welche Gesprächsleitfäden sind da eigentlich, ne?
Ja, zumal man ja ehrlicherweise aus den Erfahrungen mit diesen Bots, die man dann auf den Portalen und so, die ihnen da so begegnet, und wenn man dann einmal anfängt, mit ihnen zu chatten, dann stoßen die sehr schnell an Grenzen und sagen dann, ruf die Hotline an.
Vielleicht, ja, und in der Hotline bleibe ich dann wieder hängen.
Das schlimmstenfalls ist das so.
Ja. Ist das jetzt, ist das dann eigentlich der Erfolgsfaktor KI, dass ich nicht mehr in der Hotline hänge oder bleibt Jein, ne?
Das ist schwierig zu sagen.
Das ist dann, manchmal bleibe ich auch in der KI-Schleife hängen. Also jedenfalls bei den Bots, die wir heute haben. Eins dürfte man an der Stelle vielleicht nicht vergessen. Die KI beschleunigt sich selbst. Das heißt, wir werden immer schneller werden mit dem, was passiert und wie gut die reagieren kann. Meinst du, dass die Menschen hinterherkommen?
Ja, das ist die Frage. Kann ich jetzt an sich so jetzt nicht beantworten. Ich hoffe es.
Ja, das wäre natürlich für unsere Branche auch extrem wichtig, weil da arbeiten letztendlich Menschen und Travel is a people's business, hat Martha Lane Fox irgendwann mal gesagt beim allerersten FVW-Kongress, bei dem ich war. Insofern ist it's a sexy product and it's a people's business. Insofern sind wir eigentlich immer noch in der richtigen Branche. Vielleicht damit die Zuhörenden und die Anwesenden hier natürlich auch ein bisschen mehr wissen, was du eigentlich machst. Ihr bekommt täglich permanent Informationen aus der Reiseindustrie, wertet die aus, aggregiert die und spielt die wieder aus? Oder wie muss man das verstehen?
So kann man es sagen. Ich habe jetzt nicht so den wirtschaftlichen Blick auf die Reisebranche. Das heißt, mein Fokus ist wirklich Ratgeber- und Verbraucherjournalismus. Das heißt, was mich auch sehr wichtige Quellen für mich sind auch die Verbraucherzentralen, sind Reiserechtler, die mir Sachen einordnen. Wenn jetzt irgendwo die Erde bebt, ist mein Angang vor allen Dingen der, was müssen Reisende jetzt wissen, die dahin fahren wollen, die vielleicht schon dort sind, was haben sie für Rechte, was müssen die Veranstalter für Leistungen für sie bringen, wenn sie in Probleme geraten, wo endet aber vielleicht auch der Bereich, wo sie dann eben Unterstützung erfahren, und das ist so das, was so meine Themen sind. Und klar, wir kriegen jeden Tag 150, 200 Mails, das meiste von Veranstaltern, von Portalen auch, Check24, Holiday Check, Skyscanner, die dann Auswertungen gemacht haben von den Buchungsdaten. Das landet alles bei uns. Reisehinweise des Auswärtigen Amtes. Es ist ein ziemlich großes Feld, sagen wir mal so. Deswegen habe ich auch eher so einen Helikopterblick. Ich stecke in wenigen Sachen wirklich tief drin, aber ich muss dann eben versuchen, dann aus dem Vielen, was reinkommt, so ein bisschen das herauszufiltern, wo ich denke, das ist eben für die Urlauber relevant, das hat einen Nutzwert, das hat irgendwie was, mit dem sie dann, sage ich mal, was auch für ihren Urlaub anfangen können.
Und wichtig ist natürlich, ihr verteilt diese Informationen, wie die dann verwendet werden, ist wieder Thema des jeweiligen Senders.
Also alle, die Deutsche Presseagentur ist vielleicht jetzt nicht allen ein Begriff, aber man kann sich das so vorstellen, wir sind... machen Journalismus für Medienhäuser. Das heißt, die meisten Medienhäuser des Landes haben uns im Abo. Das heißt, da laufen dann unsere Meldungen bei denen in den Redaktionssystemen ein. Und die heben sie dann entweder direkt auf ihre Seite oder in ihre Zeitungen. Oder sie nehmen Bruchstücke davon, reichern damit ihre eigenen Artikel an. Das ist das, was wir machen.
Spannend an der Stelle, und das können wir vielleicht nachher auch gemeinsam nochmal diskutieren, ist natürlich, wo findet dann die Kommunikation mit dem Verbraucher statt? Na, also wo ist die eigentlich? Na, in der Branche bei uns ist es ja so, die Kommunikation mit dem Verbraucher, ich schaue jetzt mal die Birgit an, aber ich schaue auch den Ömer an, die findet ja am Counter statt. Na, die findet tatsächlich am Point of Sale statt irgendwo. Die findet aber auch in den Callcentern statt. Bloß wann findet die statt? Entweder im Sales-Prozess oder wenn was schiefgelaufen ist. Na, das heißt, wenn ich Probleme löse oder wenn ich berate, mittlerweile haben wir natürlich Situationen, wo ich viel mehr kommuniziere, wäre auch die Frage, brauchen wir neue Wege für die Kommunikation? Na, das wäre auch ein Thema. Darüber rede ich jetzt mit meinem nächsten Gast schon. Dank dir, nimm gerne Platz schon mal. Und das ist Mauritius Kloft. Und jetzt, weil wir von Portalen geredet haben, Mauritius ist Redakteur bei T-Online und kümmert sich dort um das Thema Tourismus. Moin. So, Mauritius, ebenfalls mit einer These unterwegs, und die geht ein bisschen konträr zu dem, was Tom gerade gesagt hat. Er sagt, okay, das Thema ist eigentlich Veränderung. Neue Marktmodelle, neue Geschäftsmodelle machen. Wo leitest du das ab und wo kommt diese Erkenntnis her bei dir?
Ich habe so ein geteilten Blick auf die Branche. Ich bin einmal natürlich selbst Reisender, sehr, sehr gerne, fahre gerne in den Urlaub, wenn es die Zeit eben möglich macht. Und andererseits habe ich aber vor allem den wirtschaftlichen Blick auf die Branche. Ich spreche viel mit Reiseunternehmen, mit Reiseanbietern etc., tausche mich aber auch mit den Kolleginnen und Kollegen bei uns aus der Ratgeberredaktion natürlich eng aus, weil die Artikel natürlich ineinander greifen. Das heißt, wenn es zum Beispiel eine geopolitische Krise gibt, wie es aktuell natürlich im Nahost der Fall ist, etc. pp., wenn es ein Erdbeben gibt oder so, dann beleuchten wir das im Zweifelsfall aus der wirtschaftlichen Sicht. Und die Ratgeberkollegen und Kolleginnen dann eben aus der Verbraucherperspektive. Und insofern habe ich da diesen zweigeteilten Blick.
Und ihr seid dann aber auch nicht direkt in der Kommunikation mit dem Konsumenten oder eher, weil ihr ja Portal
spielt? Doch, also tatsächlich. Ich weniger, sondern mehr die Kolleginnen und Kollegen da tatsächlich. Die kriegen dann täglich auch Dutzende, hunderte E-Mails von Reisenden, Urlaubern, die vielleicht ein Problem schildern. Die haben dann vor allem diesen Blick. Ich weniger, weil ich eben diese Branchenperspektive habe und dann eben mich eher sozusagen das Bigger Picture sehe oftmals.
Hast du in den letzten Jahren... nicht nur, wir können ja diese Pandemie einfach mal nicht erwähnen, aber jetzt habe ich sie gerade erwähnt. Hast du in den letzten Jahren tatsächlich eine Veränderung in den Geschäftsmodellen erlebt in der Touristik und in welche Richtung ging das Ganze? Wie nehmt ihr das wahr?
Auf jeden Fall, also du hast die Pandemie jetzt ja schon erwähnt und ich glaube, das kann man nicht unerwähnt lassen. Ich meine, das war jetzt vor 5 Jahren, die hat die Reisebranche natürlich komplett einmal durcheinander gewirbelt, zehntausende Betriebe auch natürlich an Rande der Existenz gebracht oder wirklich insolvent gebracht und es ist aber eben nicht nur die Corona-Krise, sondern eben auch sowas wie der Klimawandel, der menschengemachte Klimawandel, der die Reisebranche betrifft. Da stellt man natürlich Änderungen in dem Buchungsverhalten fest, in der Nachfrage der Kunden, dass sie eher Nachhaltigkeit verlangen, individuelle Ziele und so weiter und aber auch eine Kurzfristigkeit, gerade angesichts der geopolitischen Krisen, dass man eben Möglichkeit hat, kurzfristig sich noch umzuentscheiden oder Reisen abzusagen. Und das merkt man schon und das merke ich auch persönlich.
Findet natürlich der Vertrieb jetzt gar nicht so super, diese Flex-Tarife und diese Geschichten, haben sich aber natürlich bewährt. Das heißt, merkt ihr tatsächlich auch von Konsumenten, von Nutzern, die euer Portal nutzen, die Nachrichten verwenden, entsprechende Nachfragen und spiegelt ihr das zurück in die Branche? Also gibt es einen Rückkanal?
Auf jeden Fall. Wir sprechen natürlich, wenn wir mit Unternehmen sprechen, wenn wir mit Verbänden sprechen, dann bringen wir natürlich auch die zum Teil mit ein. Wie gesagt, ich persönlich spreche weniger mit Verbraucherzentralen als mit Unternehmen, aber trotzdem ist der Austausch da natürlich entscheidend. Und wir sehen das natürlich auch wiederum im Nutzungsverhalten der Leserinnen und Leser. Das können wir auch tracken und so verfolgen, wie das, welche Artikel wie angenommen werden. Und da sieht man natürlich, dass vor allem serviceorientierte Artikel nah am Verbraucher oder Branchenberichte, wo die Verbraucher merken, okay, das könnte meinen Urlaub in irgendeiner Form berühren, dass die natürlich besser und mehr gelesen werden.
Ja. Gibt es so Trending Topics aktuell, also neben geopolitischen und Krisengeschichten, also tatsächlich Sachen, die sich in Richtung Innovation bewegen, die gutiert werden vom Verbraucher, die gut angenommen werden?
Ich glaube, das ist tatsächlich genau vor allem dieser Service-Aspekt und da ist vor allem die große Frage, wie hilft uns KI weiter? Kann uns KI weiterhelfen und wenn ja, wie muss es ausgestaltet sein? Weil es darf nicht, es muss gut funktionieren und es darf nicht zu fern sein und es braucht die richtigen Innovationen der Unternehmen an der Stelle.
Und es muss fühlbar sein natürlich, ne? Also es muss tatsächlich eine Veränderung fühlbar sein, das ist auch wichtig. Um Veränderung und um Fühlbarkeit geht es bei meinem nächsten Gast, danke Mauritius. Veränderung in der Branche, Jürgen Drensek sagt, die Branche ist gar nicht so super krisenfähig und wandlungsbereit. Ich freue mich sehr, dass wir darüber diskutieren werden. Herzlich willkommen, Jürgen Drensek. Jetzt wird's groß auf der Bühne.
So, ich bin quasi dafür da, dass der Blutdruck ein bisschen hochgeht jetzt. Und sag mal, nach dieser spektakulären ZDF-Insider-Reportage über die TUI vor 2 Wochen, hoffe ich, dass Sie mir auch abnehmen, dass ich ein Insider bin nach über 40 Jahren Fachjournalismus, auch wenn ich mir jetzt heute keinen falschen Bart anklebe oder eine moppige Perücke auf den Kopf setzen. Ich fange ganz bewusst mit dieser ZDF-Reportage an, weil sie in meinen Augen zeigt, wie wenig kritikfähig die Branche mittlerweile geworden ist. Also wir brauchen jetzt hier nicht drüber streiten, das war jetzt kein Pulitzerpreis-verdächtiges Werk, was das ZDF da produziert hat. Es ist reißerisch aufgemacht gewesen, es gab keine wirklich neuen Skandale, aber letztendlich, mein Gott, es war das, was dort kritisiert wurde, was jeder, der in der Branche arbeitet, seit Jahrzehnten weiß. Es wird geschummelt, es wird getrickst. Es ist nicht alles so, wie die Gastgeberbranche es doch gerne nach außen immer kommuniziert, dass sozusagen jeder Gast handverlesen und umsorgt wird und nur den schönsten Urlaub seines Lebens verbringt. Das ist ein Massenprodukt. Ja? Tourismus ist ein Massenprodukt, das ist gut. Denn ohne dieses Massenprodukt könnten wir den Tourismus in dieser Art nicht so sozial haben. Also dass jeder sich quasi fast, nicht jeder mittlerweile, aber fast jeder sich Urlaub leisten kann. Gerade gestern gesehen, 11,3 Millionen Menschen können sich Urlaub nicht mehr leisten. Das ist auch eine sehr beachtenswerte Sache. Was aber nach dieser Reportage vom ZDF folgte, gerade auch bei der FVW auf den Online-Seiten, das war eine Diskussion, die mich als Ehrenpräsident der Vereinigung Deutscher Reisejournalisten also fast schon schockiert hat, fassungslos gemacht hat. Da wurden teilweise Dinge reingekübelt wie Lumpenjournalismus, Schmierentheater, Gebührenmissbrauch wird ja immer gerne genommen. Wenn das ZDF oder ARD irgendwas behauptet, was mir nicht passt, ist es sofort Gebührenmissbrauch. Oder Sanktionen gegen Journalisten. Und er sagte, mein Gott, kriegt sich auch eine Kleinigkeit irgendwie relaxter. Selbst die TUI hatte keine wirkliche Souveränität, sondern hat da mit reingepiekst, ja, hat angefangen auf einmal zu raunen, naja, das waren ja vielleicht gar keine echten Insider, als ob die Redaktion da irgendwelche Praktikanten missbraucht hätte oder die haben Honorar bekommen dafür, dass sie so böse Sachen sagen über die TUI.
Ich muss mal ganz kurz einhaken, wir können ja froh sein, dass es nicht Jan Böhmermann gemacht hat, ne?
Dann wäre es wahrscheinlich noch etwas schärfer gewesen, aber nicht unbedingt falscher. Der hätte es wahrscheinlich etwas mehr zugespitzt und noch, also ich denke, dramaturgisch sicherlich noch ein bisschen besser hinbekommen. Aber das Interessante ist eben, dass eben vor allen Dingen auch die TUI, also dass jetzt irgendwie einige Trolle und deshalb ist die Reisebranche ist nicht besser und schlechter als andere Branchen, das ist in der Gesellschaft heute so, man kann anscheinend nicht mehr normal diskutieren. Man muss den Gegner erstmal fertig machen, den muss man niedermachen, den muss man beschimpfen und dann kann man sein Statement einfach so reinwerfen. Man will ja auch gar keine Gegenargumente haben. Die TUI fing dann an, sozusagen zehn Antworten, richtige Antworten zu liefern auf diese unmöglichen Behauptungen. Aber es waren leider keine Antworten, es war PR-Geschwurbel. Nach dem Motto, ja, wir kümmern uns um unsere Gäste und so viele Millionen Menschen reisen mit der TUI. Und das kann ja nicht verkehrt sein, wenn die alle so zufrieden sind.
Das müssen wir vielleicht mal, das ist ja nur ein Veranstalter. Du hast ja richtig gesagt,
das ist
ja irgendwie war es ja alles so.
Das ist der
also es ist ja, als ich vor 35 Jahren ein Reisebüro eröffnet habe, da musste ich auch lernen, Kataloge zu lesen und wusste, was strandnah und Meerseite heißt. Na, also insofern, da hat sich so viel nicht verändert. Das ist ja auch das Interessante, dass sich so viel nicht verändert hat. Ne?
Der Tourismus macht heute noch dasselbe
und,
wie sie vor 40 Jahren.
Die Kollegen von der FVW haben eine Umfrage gemacht und da kam dann raus, die Branche steht geschlossen hinter dem Veranstalter. Das ist nicht immer so, dass die Branche geschlossen hinter der
TUI steht. Nicht ganz, oder? Also die Hälfte. Ne? Die leichte Mehrheit der Teilnehmenden, es sind ja jetzt keine Massen gewesen, die teilgenommen haben, die leichte Mehrheit sagte, das muss eine Branche aushalten. Aber auch fast die Hälfte sagt, das ist unmöglich. Obwohl jeder von denen gesagt hat, es ist unmöglich, genau wissen, dass das, was dort behauptet wurde in der ZDF-Reportage, überhaupt nicht falsch ist. Natürlich kann es nicht funktionieren. Wenn wir Millionen Menschen durch die Welt schicken jedes Jahr, wer glaubt denn, dass jeder den perfekten Urlaub hat?
Ich frage mal in die Runde, an die anderen beiden. Danke, Jürgen, für das Intro. Ich frage mal in die Runde auch an die anderen beiden Teilnehmer. Und vorab erstmal ganz kurz, ist Zufall, dass jetzt nur Jungs auf der Bühne sind? Na, es ist keine Absicht, na, und es ist nicht so geplant. Wo bekommt ihr denn, also dieses ganze Thema Influencing, Nachrichten aus anderen Kanälen, also dieses Thema, wir haben nicht nur PR, sondern spielt das eine Rolle oder ist das ein Thema, was man angehen sollte, damit halt die Information, der Informationsfluss breiter wird? Wie seht ihr das?
Sag mal, der Reisejournalismus ist ja jetzt nicht im Verdacht, der kritischste Journalismus der Welt zu sein.
Nee, wir malen ja schöne Bilder und ihr wollt ja eigentlich ja, auch Auflage. Ja,
erfunden,
ne?
Worden. Die FAZ hat ihn erfunden in den 50er Jahren. Nicht, weil man glaubt, der Reisejournalismus ist so wichtig, sondern es war ein schönes Umfeld für die Anzeigen, die man gerne haben wollte. Und der meiste Reisejournalismus ist ja auch Destinationsreisejournalismus. Also man fährt durch die Welt und zeigt was.
Tom? Ja, man ist natürlich immer irgendwann an der Grenze zur PR, auch, und deswegen muss man halt vorsichtig sein in dem, was man aufgreift, weil man sich natürlich immer dessen bewusst sein muss, selbst wenn bei mir relativ oft schlagen auch Neuigkeiten auf. Ich sage immer gerne neue Wanderwege, neue Aussichtsplattformen, irgendwas, was, wenn ein Reisender irgendwo hinfährt, was er vielleicht gerne wissen würde, dass es das jetzt dort gibt. Das sind für mich auch Themen, das ist auch Reiseverbraucherjournalismus. Und da muss man sich natürlich immer trotzdem dessen bewusst sein, dass das Tourismusamt der Region, wo das jetzt ausgesendet wurde, dass das natürlich auch dann die PR ist. Und der Nachrichten, das schmälert den Nachrichtenwert natürlich trotzdem nicht, aber das zeigt ja schon die Grenze, an der man sich bewegt. Und wir kriegen auch sehr viele Pressereiseneinladungen zum Beispiel. Und,
nehmt ihr die gerne an?
Annehmen tun wir sie nicht. Wir wählen aus und wir lassen uns dann auch immer eine Rechnung dann dafür stellen für die Leistungen, die dann sozusagen uns gegeben werden. Also wenn jetzt ein Fremdenverkehrsamt XY zu einer Pressereise eben einlädt und wir sagen, okay, das ist ein interessantes Thema, Region hatten wir lange nicht oder der Ansatz dort ist spannend, dann schicken wir jemanden hin, aber lassen uns dann auch dann eine Rechnung dafür dann ausstellen. Das ist dann schon so die Hand. Aber da sieht man schon, das ist, wie Jürgen schon richtig sagt, das ist jetzt, dessen muss man sich schon immer bewusst sein, dass man da gerade so als Journalist auch sehr an dieser Schwelle halt immer schwebt. Und gerade so bei diesen verbraucherrelevanten Themen, wenn jetzt zum Beispiel Flex-Tarife beworben werden etc., da sind wir dann natürlich gefordert, das dann einzuordnen. Erstmal konkret zu erklären, wo sind da die Fallstricke und uns dann auch die unabhängigen Meinungen reinzuholen, dann auch nochmal Reiserechtsanwalt, mal einen Verbraucherschützer draufblicken zu lassen, ist es denn sinnvoll, wie bewertet ihr das? Das ist dann natürlich bei diesen Themen unablässlich, bei diesen ganzen Destinationsthemen ist das immer sehr an der Grenze, das muss man sich immer bewusst sein. Ja.
Mauritius, wenn ihr monitort natürlich auch eure Nutzerzahlen, die Aufrufe und so weiter, die Verbraucherthemen sind die wichtigsten und braucht ihr vielleicht auch so eine Inside-Reports oder Böhmermann-Stories oder ähnliches, also seid ihr auch ein bisschen getrieben? Ich meine, wir wollen verkaufen, ihr wollt verkaufen. Ihr habt sicher auch Anzeigenplätze auf dem Portal.
Wir haben, das ist, wie du schon sagst, das ist anzeigenfinanziert, aber trotzdem haben wir nichts mit der Anzeigenverkaufe zu tun. Das läuft völlig unabhängig. Das ist auch tatsächlich entscheidend für guten Journalismus, dass das eben nicht da in irgendeiner Form bestimmt wird. Ich habe keine Ahnung, wer da Anzeigen bucht und für welchen Preis. In meinem Ressort, wir blicken, wie gesagt, vor allem auf die Branche und in großen Interviews. Wir hatten vor ein paar Jahren zum Beispiel den früheren FDI-Chef. FDI, wissen wir ja alle, wo das jetzt auch mittlerweile steht im Interview, oder auch verschiedene aus der Flugbranche und so weiter, gerade im Zuge von der Corona-Krise und so weiter. Und den muss man natürlich besonders krass auf den Zahn fühlen und dann eben auch unangenehme Fragen im Interview stellen. Das ist dann natürlich auch nicht immer schön, aber dadurch, dass wir diesen Anspruch haben, dann eben auch sozusagen für die Leserinnen und Leser in Vertretung quasi zu fragen, muss das eben auch sein.
Ist natürlich, geht ja auch ein bisschen in die Richtung, Jürgen, ne? Also man muss natürlich vielleicht sogar härter nachfragen. Also braucht man diese provokanten Geschichten, braucht man nicht unbedingt den Insider-Report, sondern braucht man tatsächlich mehr tiefen Einblick? Also braucht das ein Verbraucher, ist ja auch die Frage.
Naja, ob der Verbraucher, der ist natürlich dankbar für jede Hilfeleistung, die er bekommt, um sich in dem Dschungel der ganzen PR-Botschaften und Versprechungen irgendwie durchzufinden. Ich darf ja das an deiner Stelle behaupten, jetzt, ich habe den Reisepodcast erfunden. 2010 hat das Reiseradio etabliert. Und ich habe, wie ihr schon euch denken könnt, eine andere Art Fragen zu stellen. Also ich stelle keine Wissensfragen, wann, wer, wo, was, warum, sondern gefühlige Fragen und hinterfrage das sehr laut. Und das war die ersten Jahre ein Chaos bei den ganzen CEOs der touristischen Industrie, weil so wurden sie noch nie befragt. Also wir haben ja natürlich auch die Situation in Deutschland, die touristische Industrie wird sehr sanft von den Medien behandelt oder wurde bisher sehr sanft von den Medien behandelt. Es war kein gesellschaftlich relevantes Thema, das wird es jetzt immer mehr. Und die Fachmedien, die vier Printmedien, sind eben auch eher angetreten, Informationen zu verteilen. Dass es jetzt wirklich harte Nachfragen nach den Geschäftsmodellen gibt, das ist was Neues. Und dass eben vieles, was heute einfach so blumig, ja, es geht uns wieder gut, die Reisebranche. Michael hat es gestern in dem Eingangsvortrag, es ist Quatsch, es geht der Reisebranche nicht gut. Der Reisebranche geht es gut, weil optimiert werden die Prozesse, was aber, Klammer auf, eigentlich immer zu Lasten des Kunden geht, weil er bekommt standardisiertere Sachen, aber nicht unbedingt bessere Sachen. Und es werden mehr Extraleistungen verkauft, die man früher anderen Anbietern gegeben hat. Die werden jetzt hausintern, Newsment und wie sie alle heißen. Und die Preise sind massiv gestiegen. Also man kann nicht sagen, dass die touristische Industrie auf dem Erfolgskurs ist, immer mehr Leute machen tollen Urlaub. Nein, die Zahlen bleiben, weil diese anderen Faktoren nach oben
gehen. Lass uns mal drüber sprechen. Habt ihr, egal wer sich jetzt zuerst meldet, welcome, habt ihr irgendein Beispiel dafür, wo man sagt, da haben wir ein Shift von einem Geschäftsmodell, was super funktioniert hat? Gibt es irgendwo ein Geschäftsmodell in der Touristik, was ihr gerade erlebt habt oder was ihr in der Vergangenheit erlebt habt, wo ihr sagt, okay, das ist ein Modell, das funktioniert jetzt völlig anders. Und das funktioniert gut und das will der Verbraucher auch. Also dass wir mal nicht aus dem Blick, was tun wir als Branche. Ich habe gestern sehr intensiv mit dem Jörg Hausschild von Midoco darüber gesprochen, dass wir natürlich als Reisebranche super nachhaltig sind, weil die Datensätze, die wir in der Lage sind abzurufen und zu senden, so klein sind, dass wir gar nicht so viel Energie verbrauchen. Und eigentlich sollten wir viel mehr an Daten haben, um besser liefern zu können. Insofern ist die Serverlast minimal, weil wir einfach nicht mehr haben. Na, das ist natürlich so. Aber habt ihr tatsächlich irgendwie ein Geschäftsmodell, wo ihr seht, in der letzten Zeit, ja?
Ich glaube, da wo momentan viel Musik drin ist, sind die Zusatzleistungen. Also das ist jetzt etwas, was die Veranstalter merken, auch dadurch, dass sie die Apps eben geben den Leuten, dass man kann man schnell buchen, am Badehandtuch sofort irgendwie für einen Ausflug sich eintragen oder für ein Essen irgendwo. Also all diese Assets, die man noch auf der Reise zusätzlich ausgeben kann, ich glaube, das ist für die Veranstalter momentan, ähnlich wie bei den Airlines, die angefangen haben, alles sich extra zu bezahlen zu lassen und die Veranstalter fangen jetzt an, immer mehr.
Wird ja gerade diskutiert, ob wir das Handgepäck nicht doch wieder mit an Bord nehmen. Ne? Naja, ist das eigentlich Verbraucher, im Sinne des Verbrauchers, wie seht ihr das? Kriegt ihr da einen Spiegel? Also sind das nicht Themen, wo man sagt, ja, wir als Branche hätten es natürlich gern, dass wir Ancillaries irgendwie haben und auf der anderen Seite sagt der Verbraucher, ja, wenn das noch passiert, dann reise ich noch weniger.
Das ist die Konsequenz davon. Also im Zweifelsfall, wie Jürgen ja eben schon gesagt hat, die Preise sind natürlich auch massiv gestiegen in den vergangenen Jahren, unter anderem durch Ukraine-Krieg, aber auch verschiedene und Energiepreise, aber auch durch verschiedene andere Faktoren natürlich. Und die insofern werden schon Hunderttausende mögliche Reisende exkludiert. Und wenn man dann eben noch zusätzliche Zusatzleistungen verkaufen will, ist das natürlich, schließt man ganz viele Menschen einfach aus, die dann sagen, okay, dann kann ich eben doch nicht in den Urlaub fahren oder so, wie ich das geplant habe. Zumal ja auf Social Media auch nochmal meines Erachtens nochmal ein ganz anderes Bild irgendwie gezeichnet wird und auch ein gesellschaftlicher Druck entsteht auf Menschen. Da wird dann präsentiert, ach, das perfekte Hotel und so und dann guckt man und guckt rein und sieht, ah, okay, das kostet eigentlich jetzt, das Alpenhotel kostet eigentlich 300 Euro die Nacht. Das kann ich mir nicht leisten, das werde ich dann nicht machen können und das ist natürlich extrem bitter für ganz viele Menschen.
Stellt sich die Frage, ne? Ist Social Media eigentlich noch krasser als Katalogbeschreibungen und Katalogbilder?
Also mal kurze Frage. Was glaubt ihr, welches Zielgebiet von Influencern am besten geliebt wird? Einfach mal reinwerfen. Welches Zielgebiet wird von den Influencern am besten geliebt? Bali? Na? Na, das touristische Gebiet ist die Malediven.
Ja.
Aber weil eben Franzi mit ihrem kleinen BH und ihrem Best Friend, die möchte gerne auf die Malediven fliegen. Die möchte jetzt nicht einen Beitrag aus dem Sauerland machen.
Da sind wir natürlich wieder bei diesem Thema, ich brauche erst diesen Squall-Stopper, damit ich überhaupt wahrgenommen werde. Und der funktioniert nur mit dem Bikini-Oberteil. Ja, oder?
Das Problem ist, die Follower dieser Influencer sind ja meistens in einem Alter, wo die sich niemals eine Maledivenreise leisten könnten. Das heißt, du machst da so ein riesen Bildergedöns in den Social Media und wächst Träume, aber Call to Action ist minimal. Und das ist das, was die Reisebranche mittlerweile auch langsam lernt, dass es nicht immer nur um schöne Bilder geht, sondern man muss auch die Zielgruppen beachten.
Wir haben ja heute noch eine Gen-Z-Session, ne? Da können wir die tatsächlich fragen, ob die sich wirklich diese Maledivenreise nicht leisten können. Im letzten Jahr bei dem Vortrag von Journeyway fand ich es ganz interessant, weil da waren die Warenkörbe brutal hoch. Na, und da frage ich mich dann, ja, aber es ist schon, na, wir haben dann im Nachgang auch diskutiert, wenn ich kein Auto mehr brauche und noch zu Hause wohne und so weiter, dann ist dann vielleicht auch mal was drin, aber vielleicht sind auch einfach die Ansprüche andere. Na, dass ich einfach sage, ich mache das, ist vielleicht auch ein Thema. Nehmt ihr das wahr? Also nehmt ihr tatsächlich jetzt bei den vielen eingehenden Nachrichten, gibt es dieses Thema Influencern, also haben die einen eigenen Channel in eure Richtung? Verwertet ihr das oder spielt das keine Rolle? Gibt es da einen Gegencheck?
Nee, also in meinem Bereich spielt es wirklich tatsächlich gar keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist, dass es wird gerne mit der Gen Z und so, Gen Z reist gerne dorthin, Gen Z reist gerne dahin, irgendwelche Umfragen mit, sag ich mal, einem sehr fragwürdigen methodischen Konstrukt, wo dann probiert wird, eben solche Trends dann in den Medien zu platzieren. Das ist bei mir leider sehr schnell auf dem Delete-Button, also sowas greife ich eigentlich so gut wie gar nicht auf. Auf der Schiene wird es probiert oder wird auch probiert, dann Öffentlichkeit herzustellen und irgendwie Themen zu platzieren, aber zumindest jetzt kann ich sagen, dass bei mir verfängt das halt nicht, weil ich dann immer auch schon sehr stark eben hinterfrage, okay, das ist halt sehr gewollt oftmals, also und nicht wirklich, wenn man dann die Datenbasis sich anschaut, tue ich mich dann immer schwer damit, sowas aufzugreifen. Aber Influencer, um das vielleicht noch kurz abzuschließen, ist bei mir jetzt eigentlich inhaltlich von null Relevanz.
Es ist auch kein Journalismus, sollte man wirklich immer wieder ganz klar sagen. Influencer ist Marketing, haben Journalismus überhaupt nichts zu tun. Und deshalb, zum Beispiel bei uns in die VDJ, dürfte auch ein Influencer nicht aufgenommen werden.
Die Frage ist nur, möchte der Verbraucher die Informationen vom Influencer oder möchte er sie vom Journalisten haben?
Meine Frau würde jetzt sagen, sie würde den Influencer bevorzugen, weil sie halt lieber eher in den sozialen Medien dann unterwegs ist und dort halt durchswiped. Das ist eine wichtige Frage. Es ist dann aber, die Frage geht dann wieder eher daran, wie schaffen es halt die Medien noch diese Zielgruppen zu erreichen. Da könnte man nochmal einen neuen Podcast zu machen.
Deswegen stelle ich sie, ne?
Ja. Ja, von daher ist eine berechtigte Frage. Auch wir jetzt so im Bereich, wir experimentieren bei dpa jetzt auch so ein bisschen mit Social. Wie können wir unsere Kunden mit sage ich mal, Textbausteinen, weil wir können ja selber, wir sind ja nur B2B, wir sind ja kein B2C, also wir können jetzt selber keine Kanäle befüllen. Wir können den Kunden nur Bruchstücke an die Hand geben, wie sie dann wiederum ihre Kanäle vielleicht bestmöglich befüllen. Da wird experimentiert, aber es ist schwierig, da kommen wir auch nicht so richtig rein, glaube ich.
Ja. Es gibt ja diesen berühmten Copy-Test, der vor einigen Jahren angefangen wurde. Das sind also dann Leser, die eingeladen werden, mitzumachen. Also ein Medium kauft sich das quasi ein und diese Mitmachleute bekommen so einen speziellen Markerstift. Und immer dann, wenn sie eine Seite aufschlagen, sollen sie genau mit dem Markerstift drauf tippen, was sie jetzt gerade gesehen haben auf der Seite und wie lange sie das gelesen haben, wo sie wieder aussteigen aus einem Artikel. Und das war desaströs für den Tourismus. Also gerade wenn auch so Medien sagen, ja, wir haben eine Auflage von 100.000, 200.000, 300.000, nicht mehr als 8% haben den Reiseteil überhaupt zur Kenntnis genommen. Und von den 8% sind 6% nach den ersten 30 Sekunden wieder ausgestiegen. Das heißt, du hast zwar eine riesige Auflage vielleicht im Print, aber einen minimalen Effekt beim Leser. Das ist eben das Problem, auch die Medienlandschaft muss umdenken. Als der Reisejournalismus anfing, da waren wir die Vorkoster, ne? Die Trüffelschweinchen durch die Welt reisten und den Leuten sagten, wo es schön ist.
Weil ihr wart nie Influencer.
Nein, ich glaube, das ist immer so, dass der Journalist, und das ist ja auch dieses immer dieser Vorwurf, na, ihr fahrt durch die Welt und lasst euch einladen. Das ist Quark. Wir fahren nicht durch die Welt, weil wir eingeladen werden wollen, sondern das war von Anfang an zwischen den Medienunternehmen und der touristischen Industrie eine Vereinbarung. Die Tourismusindustrie hat gesagt, wir wissen, dass wir sonst nicht in die Medien reinkommen. Die Verleger haben gesagt, aber wir können uns nicht leisten, jemanden eine Woche nach Bali oder wo auch immer zu schicken, dafür, dass er hinterher 150 Zeilen schreibt. Das können wir nicht finanzieren. Also wurde die Teilung gemacht. Unabhängiger Journalismus und die Reisen, die Kosten der Reisen wurde von der Industrie übernommen. Und das heißt aber nicht, dass derjenige, der jetzt für ein Medium arbeitet, sagt, ich muss jetzt aber jetzt ganz lieb sein, sonst tut die PR mich nicht mehr einladen. Quark, also die PR muss die Medien einladen, weil es ist der Verteiler, das ist der Vertrieb. Also dieser sozusagen gekaufte Journalismus, der immer so mitschwingt bei der Reise. Das ist so, als ob man jetzt einen 15-Jährigen fragt, warum willst du Journalist werden? Ja, ich will Journalist werden, wenn ich umsonst ins Kino kann. Oh.
Gut, oder ins Museum, obwohl Kino ist wahrscheinlich häufiger. Ja, aber es gab ja auch viele, die gesagt haben, die möchten gerne Expedientin werden, weil sie gerne reisen und die sind immer hier, ne? Die anderen fahren weg. Na, das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Also, Mauritius, merkt ihr tatsächlich auch ein Shift von Print in Richtung Bewegtbild oder ähnliches? Das heißt, müssten wir uns eigentlich auch mal damit auseinandersetzen, dass wir in Richtung Verbraucher medial anders kommunizieren?
Also mit Print haben wir ja ohnehin nichts zu tun. Insofern
ja, klar,
haben wir da schon mal einen großen Vorteil, dass wir sozusagen T-Online steckt schon im Namen, gab es nie als Printformat. Und da haben wir natürlich große Möglichkeiten, dass wir medial anders agieren, also sprich mit Videos, da gibt es ein eigenes Ressort für, das sich nur um Bewegtbildformate kümmert und um Social Media natürlich auch, die da dann auch ausgespielt werden, aber auch mit Grafiken können wir natürlich spielen. Ne? Also wenn man zum Beispiel das Buchungsverhalten darstellen oder Buchungseingänge etc., Marktanteile oder wie auch immer darstellen will, das kann man natürlich relativ gut und relativ einfach, und wir haben natürlich den großen Vorteil, dass wir sehr schnell reagieren können auf bestimmte Entwicklungen und das sehr schnell anpassen können, wenn es solche Entwicklungen eben gibt.
Wo kommt der Content her? Wer macht den Content?
Ja, das ist das Problem. Bei Printmedien seit Anfang an, seitdem Printmedien, und ich sage jetzt auch Online-Medien im weiteren Sinne, angefangen haben mit Bewegtbild, dann haben wir aber festgestellt, oh, das ist aber was ganz anderes. Das ist nicht einfach eine andere Form von Journalismus. Da sind so viele Menschen drin beschäftigt. Das schaffen wir eigentlich nicht. Warum hat eine Marke wie Bild, also die mächtigste Printmarke, die wir haben, ist so gescheitert mit Bild-TV? Sie haben keine Leute bekommen, die irgendwie die Basics auch nur wussten. Das war wie schlimmstes offenes Fernsehen, so ein offener Kanal. Und das war noch, der offene Kanal ist noch engagierter als das, was Bild gemacht hat. Also wenn man Film machen will, ist es extrem aufwendig. Dadurch ist es teuer, und weil es teuer ist, wollen die Medien es nicht machen. Aber du hast recht, wir müssen die Menschen heute anders abholen. Sie sind viel visueller. Also jemand, der heute noch einen riesen Artikel durchliest und den sich ausschneidet und dann in ein Regal platziert, in 2 Jahren mache ich die Reise mal. Das gibt es heute so gut wie nicht mehr. Du musst die sofort bekommen, und dazu dienen leider, sage ich jetzt leider in Anführungszeichen, auch Formate wie jetzt diese ZDF Insider, denn eins dürfen wir nicht vergessen, das sind momentan die Erfolgsformate. Warum gibt es das im öffentlichen, rechtlichen jetzt auch so massiv? Die Besseresser, die Marktcheck, die Insider, nicht weil man auf einmal dachte, wir wollen keinen seriösen Journalismus mehr machen. Die Dinge laufen wie geschnitten Brot, und gerade bei den Ausspielungen auf YouTube, die haben Hunderttausende Abruf innerhalb einer Woche. Der Zuschauer will anders heute abgeholt werden.
Es ist vielleicht auch nochmal ein kleiner Backlash in Richtung Keynote von gestern. Ist das nicht auch so dieses Zeitgeist-Thema, sich gerne so ein bisschen aufzuregen und sich gerne dann einfach, sagen wir mal, mit Themen, die nicht funktionieren, auseinanderzusetzen? Also finde ich diese Bad News, diese Enthüllungsgeschichten, wenn sie auch nur scheinbar sind, nicht spannender als die 10. Malediven-Story, weil ich weiß ja, dass die Palmen da krumm sind.
Ist immer so, beim Film ist es schwierig. Ne? Also beim Schreiben ist es ja kein Problem. Ne? Wenn ich irgendwo bin, ich habe mein kleines Notizblöckchen, kann mir wunderbar dezent alles aufschreiben, was ich da sehe, was nicht in Ordnung ist. Wenn ich filme, selbst wenn ich Guerilla-mäßig nur mit einem Handy filme oder ganz kleinem Equipment, ich bin immer erkennbar. Das Problem ist die, und da kommen wir wieder den Außensicht auf die Industrie. Früher hat man das also hingenommen, wenn sowas kam. Jetzt gab es gerade einen Fall vor 2 Wochen, großer Skandal. Die große Reederei Carnival, die größte Reederei der Welt mit wahnsinnig vielen Marken, haben jetzt gerade 2 YouTuber für 5 Jahre von sämtlichen Schiffen verbannt, die unter der großen Carnival Corporation fahren. Jetzt denkst du, wow, was haben die denn gemacht? Die haben nichts anderes gemacht als das, was du gerade eingefordert hast. Sie sind auf einem der etwas schmuddeligeren Schiffe von Carnival unterwegs gewesen, 1 Woche von Barcelona, Mittelmeer, und haben gesagt, das war die schlimmste Reise, die sie je hatten. Aber das haben sie nicht einfach behauptet, sie haben es durch Film bewiesen. Total verdreckte Kabine, angegammelte Buffets, kein guter Service. Und dass Carnival dann nicht sagt, oh, das ist aber jetzt schlimm, was da passiert ist, da müssen wir gegensteuern. Nein, die Reaktion ist, wir verbannen sie für 5 Jahre von den Schiffen. Es ist unglaublich, aber das ist nichts, was außergewöhnlich ist.
Wenn man nicht hinschaut, ist der Mangel auch nicht da. Das war schon immer so. Das in der Touristik, zeig ihn einfach nicht, dann ist er einfach nicht da. Du musst nur die Augen zumachen, dann funktioniert es schon ganz gut. Mauritius, wie ist das bei euch? Würdet ihr euch von der Branche, die ist ja hier reichlich vertreten, inklusive Medien auch, würdet ihr euch mehr andere Informationen wünschen? Oder seid ihr eigentlich mit der Kommunikation mit der Branche sehr zufrieden und geht das so in die Richtung, die ihr wollt?
Ehrlicherweise nicht, nein. Also man muss dazu sagen, also das betrifft jetzt nicht nur die Reisebranche, das betrifft viele Branchen, dass die Kommunikation in die Medien zum Teil katastrophal ist. Zum Teil wird man da bombardiert mit PR-Mails, die man dann im Zweifelsfall direkt löscht oder die sowieso in irgendeinen Ordner im Mailpostfach kommen und man sie sowieso dann halt gebündelt löscht, einmal im Jahr oder so. Insofern, da muss man tatsächlich sagen, ich sage immer, mich nervt es zum Teil, dass ich PR-Leuten ihren Job erklären muss. Das ist, weil für mich spielt natürlich keinerlei so PR-Sprech eine Rolle oder sowas, sondern für mich zählen halt spannende, wichtige, relevante Informationen und gerade zum Beispiel, wenn ich nochmal auf das Interviewformat komme, was ich führe sehr, sehr gerne Interviews, aber es gab schon oftmals den Fall, dass ein Gesprächspartner angetragen wurde zu einem Thema, was überhaupt nicht relevant war für mich oder beziehungsweise für die Leserinnen und Leser, und dann habe ich gesagt, der Interviewpartner oder der Interviewpartnerin ist sehr interessant, aber das Thema, was ihr da verkaufen wollt, das ist nicht spannend. Und dann haben wir am Ende auch nicht darüber gesprochen oder das nur ganz am Rande erwähnt, damit die happy sind, aber eigentlich über ganz andere, viel relevantere Themen gesprochen. Und das ist schon bitter, ehrlicherweise.
Da würde ich sagen, an der Stelle schließen wir diesen Kreis auch wieder, den Tom aufgemacht hat, weil der Mensch dann nämlich doch wichtig ist. Es geht letztendlich, es ist immer noch der Mensch im Spiegel, der irgendwas tun kann. Ich danke ganz herzlich fürs Zuhören, fürs Dabeibleiben, fürs nicht eher rausgehen hier auch und freue mich vielleicht aufs nächste Jahr oder auf jeden Fall auf viele Zuhörer. Danke an die Diskutanten auf der Bühne, danke an euch, auf Wiederhören.
Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.